Weihnachten ist das Fest mit großen Erwartungen. Das war damals so. Wir haben davon gesungen, die Juden haben auf den König gewartet und man hatte die Erwartung, dass dieser Messias kommt. Familiär haben wir viele Erwartungen an ein schönes Fest miteinander, dass alles gut geht, dass man es gut miteinander hat, dass das Essen gut ist und dass einfach ein schöner Rahmen da ist. Wenn es um Geschenke geht, da geht es um ganz unterschiedliche Erwartungen. Das ist für mich immer der Mega Stress. Ich bin einer dieser fürchterlichen Geschenkekäufer, dem am 24. morgens einfällt, oh Mann, ich hab's wieder verpennt. Und irgendwie dann noch in die Stadt rennt und sich in irgendeinem Parfümerieladen findet und es ihm selber peinlich ist, dass er jetzt da irgendwo noch am Notlösen ist. Zum Glück 24. in dem Jahr ist Edeladen zu, da geht's nicht. Aber das sind auch die Erwartungen immer sehr unterschiedlich. Und ich habe euch einen kleinen Film vorbereitet, Mr. Bean, an Weihnachten. Da geht's auch um unterschiedliche Erwartungen, was so das Weihnachtsfest angeht.
There. No, no, don't cry. But, oh, I forgot the main bit. There.
An Weihnachten sind hohe Erwartungen geknüpft, das ist so. Der Schnee, den wir am liebsten draußen hätten, die Ruhe und Entspannung, die wir genießen wollen, ein harmonisches Zusammensein, das schöne Essen, die Atmosphäre einfach miteinander. Und oft ist es schwierig, diese ganz vielen verschiedenen Erwartungen zu erfüllen. Aber umgekehrt wieder, wenn man sagen würde, man soll gar keine Erwartung mehr haben, das wäre ja auch irgendwie blöd. Und deshalb möchte ich heute Morgen mit euch mitnehmen in Gedanken, wie wir gut mit Erwartungen umgehen können. Wie uns die Bibel dabei hilft, mit Erwartungen richtig umzugehen. Und ich habe mir dazu ein biblisches Beispiel ausgesucht. Und zwar geht es um Johannes den Täufer. Johannes der Täufer ist ja der Cousin von Jesus, hat ungefähr zur selben Zeit gelebt. Und wir fangen mal noch vor der Geburt an. Seine Mutter Elisabeth hat sich schon lange ein Kind gewünscht und hat es leider nicht bekommen. Und eine ganze lange Zeit später hat sie dann eine Verheißung bekommen, sie wird einen Sohn haben. Der Vater Zacharias war Priester, er hat am Tempel gedient und an einem besonderen Tag erschien ihm ein Engel, der ihm zugesagt hat, dass er einen Sohn haben wird. Und er konnte das kaum glauben. Er hat gesagt, ja komm, vergiss es, das geht bei mir nicht mehr, die Zeit ist vorbei. Und der Engel hat ihn dann dazu verdonnert, nicht mehr reden zu können. Er war seitdem erstmal stumm. Und ich habe gedacht, so mancher Ehepartner hätte sich das vielleicht auch mal gewünscht, wenn der Engel kommt und es passiert dann so. Jedenfalls konnte er nicht mehr reden und er realisierte dann so im Lauf der Zeit, dass sein Sohn Johannes etwas ganz Besonderes sein wird. Er wird nicht so sein wie die anderen. Er wird zum Beispiel sein ganzes Leben lang keinen Alkohol trinken. Er hat sich in der Bibel sehr gut ausgekannt. Er wird ein Vorläufer, ein Ankündiger des Messias einmal werden. Und er würde ein sehr heiliges Leben führen, und zwar das sogar noch in der Wüste. Und das Leben in der Wüste, das war damals für die Juden ein ganz besonderes Bild, weil damit immer verknüpft war die Erwartung, schon seit der Zeit Mose, er war ja 40 Jahre in der Wüste, als Vorbereitung für einen großen Dienst. Und so sahen sie ihn auch in der Vorbereitung zu diesem ganz besonderen Dienst. Ich möchte euch einige Verse lesen aus Lukas 4, Vers 3 bis 5. So erfüllte sich, was im Buch des Propheten Jesaja steht. Jemand ruft in der Wüste, macht den Weg frei für den Herrn, räumt alle Hindernisse weg. Jedes Tal soll aufgefüllt werden, jeder Berg und Hügel abgetragen werden. Krumme Wege sollen begradigt und holprige Wege eben werden. Dann werden alle Menschen sehen, wie Gott Rettung bringt. Also dieser Vers, der war für Johannes ganz zentral gewesen. Und es war ja so, dass wenn zum Beispiel ein König in eine neue Stadt gezogen ist, dann hat er seine Boten vorausgeschickt. Die mussten dafür sorgen, dass der Weg, den er genommen hat, sicher ist, dass es der kürzeste Weg ist, den er zum Ziel erreichen kann. Und Johannes sagt eben, das ist mein Vers. Ich bin dieser, der vorangeht und der den Weg einmal für diesen Messias, der kommen wird, ebnen werde. Er war in der Wüste, er trug Kleidung aus Kamelhaaren, lesen wir, er aß wilden Honig, er ernährte sich von Heuschrecken, er trank niemals Alkohol, also er war schon eine ganz besondere Person, die auch ein ganz besonderes prophetisches Feuer hatte. Und mit diesem prophetischen Feuer trat er damals auf und rief Menschen zur Umkehr auf, wieder neu zu Gott, weil er wusste, da wird dieser Messias kommen. Er rief sie zur Buße und er rief sie dazu auf, ihr ganzes Leben, alles drum und dran zu erneuern und das auch in der Taufe, in diesem Untertauchen, Abwaschen vom Alten und dem gereinigten Neuen Auftauchen zu zeigen. Und er war immer einer, der nach vorne sah und er redete schon von dem, der später einmal kommen wird und dass der viel größer und viel wichtiger sein wird als er, dass er nicht mal würdig wäre, die Schnürsenkel seiner Sandalen zu binden. Und dann kam die Zeit und Jesus, sein Cousin, kam zu ihm und er bittete ihn jetzt, Johannes, tauf du mich auch. Und Johannes weigert sich erst und sagt, ich bin ja überhaupt nicht würdig, dich zu taufen. Aber Jesus bleibt da hart und lässt sich von ihm taufen. Und als Zeichen quasi der Gottes Gegenwart kommt eine Taube auf die Schulter von Jesus und Gott, der Vater, sagt zu ihm, das ist mein lieber Sohn, an dich, dem ich wohlgefallen habe. Und danach berichtet die Bibel davon, dass Jesus wohin zieht? In die Wüste. Zur Vorbereitung, das war für die damalige Sicht ganz klar, einer ganz besonderen Aufgabe, die auf ihn warten wird. Und diese Geschichte, die sehen wir ja oft aus der Perspektive von Jesus. Und ich möchte euch mal mitnehmen, dass wir diese Geschichte aus der Sicht von Johannes dem Täufer sehen. Also nach der Taufe war für Johannes klar, ich habe meinen Job erfüllt. Ich habe den Messias gesehen, ich habe den Weg für ihn vorbereitet, mein Job ist jetzt erfüllt. Und Gottes Königreich wird sicherlich jetzt aufgebaut werden, Jesus wird sicherlich als dieser König auftreten, das wird begleitet sein durch Zeichen und Wunder, das wird etwas ganz Besonderes sein. Das war für Johannes sicherlich klar. Und ich glaube, dass dieses prophetische Feuer, das er in sich trug, mit dazu geführt hat, weil er wusste, dass der Messias kommen wird und dass er das unterdrückte Volk der Juden von den Römern befreien wird, er wusste das und hat sich dann quasi schon recht frech und weit aus dem Fenster gelehnt an die Herrschenden gewandt. Er hat soziale Missstände angeprangert, zum Beispiel bei Herodes. Der König Herodes, von dem habt ihr sicherlich in der Weihnachtsgeschichte schon gehört, der hatte mehrere Söhne, die hat er alle auch Herodes genannt, war sehr egoistisch, sehr arrogant irgendwie, und jeder Sohn, der einer von diesen Söhnen, dieser Herodes, der war mit einer Frau zusammen, die er nachher nicht mehr wollte, und hat dann die Frau von seinem Bruder geheiratet. Und man könnte sagen, Johannes ist da der Nucki raus. Also das konnte er nicht ertragen. Und er hat sich ganz klar an diese herrschende Kaste quasi gerichtet gegen Herodes. Wir lesen in Lukas 3, 19 und 20, auch Herodes, den Herrscher von Galiläa, wies er scharf zurecht, denn dieser lebte mit Herodias, der Frau seines Bruders, zusammen. Er schreckte vor keinem Verbrechen zurück. Am Ende ging er so weit, dass er Johannes ins Gefängnis werfen ließ. Also Johannes wurde mit seinem prophetischen Feuer so mutig und in dieser Gewissheit, dass der Messias die Römer vertreiben wird, war er so sicher, dass er sich mutig gegen die Herrscher gewandt hat. Aber was er wahrscheinlich nicht erwartet hatte, ist, er landet dafür im Gefängnis. Ich habe mal diesen Vogelkäfig hier hingestellt. Das ist ja auch so eine Art Gefängnis für einen Vogel. Wir müssen uns einfach vorstellen, Johannes hier hinter Gittern, eingesperrt, kein Bewegungsspielraum mehr. Und ich kann mir vorstellen, als er da hinter Gittern saß, dass er sicherlich zu den Wachen gesagt hat am Tag 1, hey, Jesus, der Messias, er wird kommen, er wird mich befreien. Tag 2, Jesus, der mächtige König, er wird kommen und mich befreien. Tag 3, hey, ich bin schon mit wildem Honig und mit Heuschrecken klargekommen und ich brauche nicht viel. Jesus wird bestimmt kommen. Tag 4, Jesus wird bestimmt kommen. Tag 5, Jesus, wo bist du? Kommst du noch? Tag 6, Jesus, hast du mich vielleicht vergessen? Und Tag 7, Herr Jesus, habe ich mich getäuscht? Ich kann mir vorstellen, dass die Erwartungen, die Johannes hatte, ihn eben ins Gefängnis gebracht hatten und dass er in den zerplatzenden Erwartungen, die er hatte, jetzt viele große Fragezeichen hatte. Wie konnte das passieren? Wo ist die Gegenwart Gottes? Wo ist die Macht, die jetzt der Messias aufrichten wird? Und ganz komisch ist, er hört davon, in Lukas 4 bis 6 ist das beschrieben, er hört davon, wie Jesus sich mit Zöllnern und Sündern abgibt. Das hätte Johannes nie gemacht. Wie er sogar Zöllner als Jünger beruft, wie er davon redet, dass wir unsere Feinde lieben sollen, dass wir nicht über andere richten sollen, dass wir barmherzig sein sollen, dass wir sanftmütig sein sollen, dass... Und trotzdem hat man gespürt irgendwie an Jesus, da ist was Besonderes. Und ich glaube, dass Johannes an der Stelle sehr viele große Fragezeichen hatte. Wir lesen, die Nachricht von dem, was Jesus getan hatte, verbreitete sich im ganzen Land und in den angrenzenden Gebieten. Auch Johannes der Täufer erfuhr durch seine Jünger von allem, was er gesehen hat. Und er sitzt im Gefängnis und seine Erwartungen haben sich nicht erfüllt. Und wir lesen dann danach, was er tat. Er berief zwei seiner Jünger zu sich und schickte sie mit der Frage zu Jesus: Bist du wirklich der Retter, der kommen soll? Oder müssen wir auf einen anderen warten? Also suchten diese zwei Jesus und fanden ihn und sagten ihm: Johannes der Täufer schickt uns und lässt dich fragen: Bist du wirklich der Retter, der kommen soll? Oder müssen wir auf einen anderen warten? Jesus heilte gerade viele von ihnen von Krankheiten und Leiden. Er befreite Menschen, die von bösen Geistern geplagt wurden, und schenkte vielen Blinden das Augenlicht wieder. Er antwortete den Jüngern von Johannes und sagte: Geht zu Johannes zurück und erzählt ihm, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden geheilt, Taube hören, Tote werden wieder lebendig und den Armen wird die rettende Botschaft verkündigt. Und sagt ihm: Glücklich schätzen kann sich jeder, der nicht an mir Anstoß nimmt. Ich finde, das Spannende ist, Jesus gibt ihm eigentlich nicht die Antwort, die auch da wieder Johannes erwartet hat, sondern auf diese Frage, bist du wirklich der Retter oder müssen wir auf einen anderen warten? Sondern er antwortet mit Jesaja 61 mit diesen Versen, Blinde sehen, Gelähmte gehen, Aussätzige werden geheilt und so weiter. Und die zwei bringen dann diese Nachricht zu Johannes, der in seinem Gefängnis, man könnte vielleicht sagen, in dem Gefängnis seiner falschen Erwartungen sitzt und wartet. Was für eine kraftvolle Frage, die er direkt an Jesus gestellt hat. Bist du wirklich der Retter, der kommen soll, oder müssen wir auf einen anderen warten? Seine Erwartungen haben sich nicht erfüllt. Es ist nicht so gelaufen, wie er sich vorgestellt hat. Und ich finde, an dieser Stelle können wir schon lernen, er tut genau das Richtige. Er wendet sich nicht von Jesus ab, sondern er wendet sich bewusst Jesus zu. Er geht zu Jesus und fragt ihn selbst direkt, bist du wirklich der Retter, der kommen soll? Oder müssen wir auf einen anderen warten? Hier lernen wir, wichtig ist meine Orientierung an Gottes Plänen und Sehnsüchten. Johannes geht zu Jesus und fragt ihn, was bei ihm los ist. Wir drehen das ja oftmals eher um und wir sagen, wichtig ist Gottes Orientierung an meinen Plänen und an meinen Erwartungen. Und ich glaube, da bringen wir wirklich was durcheinander, wenn wir glauben, Gott ist für mich da. Also er muss so handeln, wie ich mir das vorstelle. Und wir entwickeln dann so Wenn-Dann-Geschichten. Also wenn Gott mir hilft bei diesem oder jenem Arbeitskollegen, dann werde ich. Wenn Gott mir den Partner schenkt, den ich mir wünsche, dann werde ich vielleicht. Wenn Gott mir hilft, mit meinen Finanzen richtig klarzukommen und es mir gut geht, dann werde ich. Und wir vertauschen das, was Gottes Perspektive ist, mit der unserer Perspektive und unserem. Und erwarten, dass Gott so handelt, wie ich mir das vorstelle, wie ich das von ihm erwarte. Und ich glaube, wenn wir selber so handeln, dann könnte man im Bild gesprochen sagen, wir sitzen im Gefängnis. Wir machen uns zum Mittelpunkt und unsere Vorstellung zum Mittelpunkt und nicht Gottes. Und das Schwierige ist, wenn Erwartungen und Realität immer weiter auseinander driftet, dann wird es immer mehr schmerzen, wird es immer mehr wehtun, wenn wir in diesem Gefängnis sitzen. Und deshalb vielleicht gerade drei Hilfen, damit der Unterschied für uns zwischen Erwartungen und Realität nicht zu groß wird. Was dazu führen kann, sind unrealistische Erwartungen. Also wenn ich zum Beispiel zur Renate sage, du, um 5 bin ich daheim, in 5 Minuten bin ich daheim. Und ich weiß schon genau, ich brauche mindestens 5 Minuten, bis ich am Auto bin. Und wenn alle Ampeln grün sind, dann schaffe ich das frühestens vielleicht in einer Viertelstunde. Also damit, das ist unrealistisch. Ich erzeuge Erwartungen, die ich eh nicht erfüllen kann. Und vielleicht geht uns das manchmal auch so in der Familie oder mit unserem Arbeitgeber oder mit Freunden, dass wir völlig unrealistische Erwartungen haben, die gar nicht erfüllt werden können. Die führen mit dazu, dass sie eben nicht erfüllt werden und wir uns dort wiederfinden. Oder unausgesprochene Erwartungen. Das ist beim Geschenkekaufen, glaube ich, so was ganz Schwieriges. Manche denken, ja, mein Partner wird schon wissen, was mir gefällt. Und der liebt mich ja. Und der achtet ja. Und für den bin ich ja wichtig. Und dann wird der schon merken, über was ich mich freue. Und wenn es dann nicht das Geschenk gibt, das man sich erwartet hat, dann ist oftmals der Rückschluss, ja, liebt er mich denn gar nicht? Bin ich ihm denn gar nicht mehr wichtig? Ist er so unsensibel? Und oftmals liegt es nur daran, dass wir die Erwartungen gar nicht aussprechen. Ich glaube, da wäre eine große Hilfe, dass der Unterschied zwischen Realität und Erwartung nicht zu groß wird, Erwartungen einfach aussprechen. Der Klassiker ist dieses Beispiel, ein Ehepaar fährt auf der Autobahn im Auto und sie sagt zu ihm, da vorne kommt eine Raststätte. Und er fährt einfach weiter, fährt zu, an der Ausfahrt vorbei und so. Und hey, sie kickt ihn an, hey, ich habe dir doch gesagt, da vorne ist eine Raststätte. Und er sagt, ja, ich weiß, da vorne war eine Raststätte. Aber sie sagt, ich wollte gerne einen Kaffee trinken. Willst du keinen Kaffee trinken? Und hey, ich muss noch dringend aufs Klo, wir hätten da eigentlich raus sollen. Also ihr merkt schon, diese unausgesprochenen Erwartungen. Für sie war klar, wenn sie sagt, da vorne kommt eine Ausfahrt oder eine Raststätte, dann ist klar, der Mann muss so sensibel sein, muss sie so lieben, muss sie so gut kennen, dass er natürlich checkt, ah, sie meint. Also wenn umso klarer wir Erwartungen, also das ist ein rein fiktives Beispiel, gell? Wenn wir unsere Erwartungen nicht klar formulieren, dann wird das schwer sein, diesen Unterschied zur Realität zu überbrücken. Und manchmal gibt es auch ganz unbemerkte Erwartungen, weil wir so hektisch unterwegs sind, weil wir so wenig Zeit zum Reflektieren haben, dass wir vielleicht manches, das wir einfach ganz automatisch erwarten, uns gar nicht wirklich bewusst machen. Und wenn die Erwartung und die Realität immer weiter auseinanderdriftet, dann führt das natürlich ganz automatisch zu Unsicherheit. Und diese Unsicherheit, wenn die zunimmt, die führt zu Zweifel. Das sehen wir ganz gut bei Johannes. Der fragt, ja, bist du wirklich der Messias oder sollen wir auf einen anderen warten? Also da ist diese unerfüllten Erwartungen schon bis zum Zweifel gewachsen. Und das kann weiter wachsen bis zur Sünde, bis zu Dingen, die völlig aus dem Ruder laufen, weil nicht passiert, was ich mir wünsche. Johannes macht an der Stelle das einzig Richtige. Er wendet sich zu Jesus. Er geht zu Jesus und fragt ihn direkt. Vielleicht erlebst du in deinem Leben auch gerade so eine Lücke zwischen Realität und Erwartung. Vielleicht fühlst du dich auch so wie in diesem Gefängnis, in dem du sitzt und nicht das passiert, was du dir eigentlich wünschst. Lass uns diese Lücke schließen. Lass uns an Erwartungen von Gott ausrichten und lasst uns nicht mit unrealistischen und unausgesprochenen und vielleicht sogar unbewussten Erwartungen durch die Gegend gehen, denn daraus wird Unsicherheit, da werden Zweifel und da wird letztendlich Schuld daraus entstehen. Jetzt noch zur Antwort. Was gibt jetzt Jesus als Antwort auf die Frage, soll ich auf einen anderen warten? Jesus antwortet ihm, glücklich schätzen kann sich jeder, der nicht an mir Anstoß nimmt. Also das heißt, lasst uns auf Gott vertrauen, auch wenn Dinge anders laufen, wie wir es uns vorstellen, auch wenn Jesus anders reagiert. Und lasst uns vielleicht in so einer Situation fragen, bist du auch das, Jesus, wenn ich vielleicht versuche, einer Person zu helfen, die gesundheitlich leidet und ich bete für sie und es scheint offensichtlich nichts zu passieren. Oder wenn ich schon lange für meine Enkel bete und ich mir wünsche, dass die Enkel mit in Gottesdienst kommen und es passiert nicht. Vielleicht wenn du für deine Ehe betest, für deinen Partner betest und die Beziehung entwickelt sich nicht so, wie du es dir vorstellst. Wenn du dir wünschst, deine Finanzen sollten anders aussehen, aber sie entwickeln sich nicht so, wie du es dir vorstellst. Vielleicht ist es Jesus gerade in dieser Situation da und will dir etwas anderes zeigen, als du erwartest. Jesus sagt, glücklich schätzen kann sich jeder, der nicht Anstoß an mir nimmt. Und vielleicht sagt er gerade zu dir, ich sehe dich und ich verstehe deine Zweifel, ich sehe deine Sorgen und ich leide ein Stück mit dir. Jesus hat selbst schwere Zeiten durchgemacht. Jesus hat gelitten am Kreuz, er hat geblutet, er ist gestorben. Er hatte Zweifel, wo er gefragt hat, Vater, hast du mich verlassen am Kreuz? Jesus ist der, der mit dir mitfühlen, mitleiden kann in dieser Situation. Und ich möchte dich ermutigen, dass du, wenn du in so einer Situation steckst, dass du wirklich festhältst an Jesus. Und dass du deine Fragen, deine Zweifel zu ihm bringst. Und ich bin überzeugt davon, dass das das Vertrauen in die Beziehung zu Jesus stärken wird und dass du mit mehr Stabilität und Überzeugung mit Jesus danach unterwegs sein kannst. Er sieht dich und er weiß genau, was du fühlst und wie es dir geht. Und er ist derjenige, der helfen kann. Ich möchte Mut machen, dass du aufmerksam bist, dass du alle Sinne, Antennen hochfährst, wenn Jesus vielleicht zu dir spricht und dass du dich bewusst auf ihn ausrichtest und bewusst dich ihm zuwendest und von ihm Antworten in dieser Situation erwartest. Wichtig ist vielleicht dabei, dass wir lernen, bist du es wirklich Gott, zu fragen, bist du es wirklich Gott? Und zu lernen, wie er wirklich ist. Wir müssen vielleicht auch verlernen, ein falsches Bild von ihm, das wir vielleicht bis jetzt gehabt haben. Und wir müssen neu lernen, in seinem Wort lesen und in ihm Jesus mehr kennenlernen, um rauszuspüren, wie ist er, wie reagiert er, wie handelt er in dieser Situation. Vielleicht fühlst du dich wie in diesem Käfig, vielleicht fühlst du dich gefangen, weil Erwartungen, weil Wünsche nicht so in Erfüllung gegangen sind, wie du es dir vorgestellt hast. Sei dir bewusst, Gott ist wie in dieser Google Earth Perspektive ganz oben und hat den absoluten Überblick. Und er kann reinzoomen in dein Leben und er sieht ganz genau, wie es dir geht in der Situation. Sei aufmerksam auf ihn und richte dich an ihm aus. Dazu möchte ich dich ermutigen. Lasst uns nicht in dem Gefängnis sitzen von diesen falschen Erwartungen. Lasst uns Menschen werden, die diese unrealistischen und unbewussten und unausgesprochenen Erwartungen auf die Seite legen. Dass wir lernen, dass wir neu lernen, dass wir verlernen und dass wir uns ganz an ihm ausrichten und dass wir das tun, was er möchte und ihn nicht missbrauchen als Erfüllungsgehilfe unserer eigenen Wünsche. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du der souveräne Gott bist, dass du den absoluten Überblick hast. Du kennst unser Leben vom Anfang bis zum Ende und wir dürfen dir vertrauen. Ich bete darum, dass du uns hilfst, gerade in so Situationen, wo wir uns gefangen fühlen in unseren eigenen Vorstellungen und in unseren eigenen Wünschen, dass wir die abgeben können, dass wir zu dir kommen und dass wir dich fragen, Jesus, was ist los? Und ich bete darum, Herr Jesus, dass du in unsere Leben eingreifst, dass du uns hilfst, dich so zu sehen, wie du wirklich bist. Dass du uns hilfst und uns mutig machst, so zu leben, wie du es dir vorstellst. Ich bete darum,